Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Von der Leipziger Buchmesse und nun ist der nächste Europäer bei mir. Willkommen, Matthias Navrat.
Guten Morgen.
Sie sind in Polen geboren, Herr Navrat, mit 10 Jahren direkt nach der Wende 89 in die Bundesrepublik gekommen. Jetzt sind Sie schon lange ein deutscher Schriftsteller mit vielen Büchern, Auszeichnungen, darunter auch der Literaturpreis der Europäischen Union. Vor 4 Jahren war das, habe ich nachgelesen. Mit Ihnen wurden noch 12 Autorinnen und Autoren aus ganz Europa, von Norwegen bis Nordmazedonien geehrt. War das so eine richtige europäische Literaturfeier?
Das war auf jeden Fall eine total tolle Erfahrung, weil wir sind sozusagen alle zusammengekommen und konnten uns austauschen, alle auf diesem europäischen Englisch. Das heißt, keiner konnte so richtig diese Sprache, aber wir hatten alle die gleichen Chancen auf einmal. Weil normalerweise ist es ja so, dass häufig Autorinnen und Autoren, die aus zum Beispiel südosteuropäischen oder osteuropäischen Ländern nach Deutschland kommen, von denen wird eigentlich erwartet, dass sie also entweder Deutsch oder Englisch sprechen. Und da waren wir plötzlich alle gleich, sprachlich, meine ich. Und es war super interessant, die Bücher zu lesen von den anderen und was so an Themen in ganz Europa herumschwirrt. Es war wirklich eine super Veranstaltung.
Und jetzt lesen wir von Ihnen Nachrichten aus Europa. Das ist der Untertitel Ihres neuen Buches Über allem ein weiter Himmel. Eine Sammlung von autobiografischen Reiseessays ist es aus den Jahren 2014 bis 2022. Und ich nenne es die Spanne auch mit Absicht, weil Ihre Reisen vornehmlich nach Osteuropa gingen, nach Polen, den Balkanländern, nach Russland, Belarus. Alles aber vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wie war das für Sie jetzt, Herr Navrat, diese Texte so erneut anzuschauen und zusammenzustellen?
Ja, es war ein bisschen tatsächlich eine Auseinandersetzung mit, man könnte schon fast sagen, der jüngsten Geschichte Europas, weil sich natürlich, also einerseits dann durch den konkreten Angriffskrieg, für mich war das schon seit 2014 eigentlich ein Krieg, aber natürlich hat sich dann in Westeuropa vieles bewegt durch diesen Angriff und dann jetzt natürlich durch den 7. Oktober auch nochmal eine komplette Veränderung der Situation in Europa, sodass ich auf diese Texte plötzlich blickte, es ist eigentlich so eine Archäologie, die ich schon fast betreibe, von meinen eigenen Gedanken und Beobachtungen aus den letzten 10 Jahren und die Suche danach, sozusagen die Linien freizulegen in diesen Texten, die auf das heute hinweisen. Das war schon eine interessante Auseinandersetzung.
Ich meine, mehrere Essays erzählen auch von Reisen in ihrer Heimat Polen, nach Danzig und Lublin, nach Warschau und Opole, spreche ich es richtig
Opole.
Aus? Opole, ihrem Geburtsort. Und da schreiben sie: In Polen treten das Beste und das Schlechteste, das Europa im Denken und in politischer Praxis hervorgebracht hat, heute besonders deutlich zutage. Auch dieser Satz ist jetzt mehrere Jahre alt, 2016 geschrieben. Was war denn damals so dieses Beste und Schlechteste?
Ja, den kann ich sogar tatsächlich heute noch so halten, weil, man muss sich vorstellen, die polnische Geschichte ist ja wirklich da spielt sich sehr viel der zentralen europäischen Geschichte ab. Und das führt dazu, dass wir beobachten können, sowohl diesen erstarkenden Faschismus, den konnte man schon in Polen sehr früh wirklich auf politischer Ebene sehen, was hier in Deutschland immer sozusagen verdrängt wurde oder nicht gesehen wurde, war in Polen sehr früh sichtbar. In Polen gibt es aber auch eine wesentlich aktivere demokratische Tradition, also was so Straßenproteste und Organisation von demokratischen Strukturen und so anbelangt, sodass da sozusagen der Abgrund, ja, so eine Art, ja, so eine faschistische Grundsuppe irgendwie, so eine Ursuppe genauso vorhanden ist und irgendwie eine große Kraft hat, wie auch das andere. Das werden wir in Deutschland sicher immer noch, also das wird sozusagen in den nächsten Jahren, wird sich das vielleicht wiederholen, so wie es in Polen lief. Und wir haben es ja in den polnischen Wahlen jetzt gesehen, dass diese prosoziale und prodemokratische Kraft eben sehr stark ist auch.
Und es schimmert, heißt es weiter an dieser Stelle, die Möglichkeit einer neuen europäischen Idee auf, genau in diesem Zusammenhang. Wie hat diese für Sie ausgesehen oder wie sieht sie für Sie aus?
Ja. Naja, in all diesen Texten, die ich da zusammengefasst habe, geht es mir eigentlich immer um diese Frage, wer lebt eigentlich in den Ländern, in denen ich würde jetzt mal sagen, traditionell schon seit mehreren hundert Jahren die Westeuropäer, die sozusagen ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Was sind das für Menschen und was gibt es da vielleicht auch für progressive Kräfte? Das hat mich sehr interessiert bei diesen Reisen, die ich dahin gemacht habe, also nach Timișoara, auch nach Minsk, auch nach Budapest. Ich habe sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die eben sehr westlich, also nach Westen sich orientieren oder sehr auf diese liberale Tradition hin orientiert sind und die aber gleichzeitig natürlich in den Knochen, wesentlich stärker in den Knochen diese totalitäre Erfahrung haben, wie wir sie jetzt zum Beispiel, also in Ostdeutschland natürlich schon, aber die Westdeutschen beispielsweise nicht unbedingt. Also das 20. Jahrhundert in Osteuropa war ein ganz anderes als in Westeuropa, würde ich sagen, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es gibt sozusagen Erfahrungen mit beispielsweise, was bedeutet es, wenn eine linke Ideologie totalitär wird. Während zum Beispiel die westliche Linke lange Zeit diese Gefahren der linken Ideologie total vernachlässigt hat. Wir sehen es ja jetzt auch wieder mit der neuen Linken, ja, mit der postkolonialen Linken, was für Tücken da plötzlich so zu sehen sind. Und ich habe so das Gefühl, dass zumindest die Intellektuellen in Osteuropa ein differenzierteres Weltbild haben.
Sie waren auch mehrfach in Russland, Herr Navrat, in Tjumen, in Novosibirsk, beide steht in Sibirien und jedes Mal spielt da schon sehr die nationalistische Politik hinein. Die Annexion der Krim, der immer diktatorisch werdende Putin, aber noch 2016, 2018 ist ja noch kein Krieg. Wenn man jetzt diese Essays liest, hat man so das merkwürdige Gefühl, ja, es musste darauf zulaufen, ja, und 2022 nach dem Angriff hieß es ja überall, ja, wir hätten es sehen müssen. Geht Ihnen das genauso?
Ja, also ich habe es schon damals gesehen. Ich habe also wie gesagt schon mit dieser Krim-Annexion und wenn man so ein bisschen die Medien in den osteuropäischen Ländern verfolgt hat, was ich insbesondere im polnischen Falle natürlich kann, weil ich die Sprache kann, war das natürlich ein ganz anderes Gespräch schon. Und bei diesen Reisen habe ich tatsächlich auch, ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Also ich habe durchaus diese russische Tradition, diese demokratische russische Tradition kennengelernt, aber eben schon auch diesen verwurzelten Nationalismus, der irgendwie, und auch irgendwie so eine ganz andere geschichtliche Narration, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, oh Gott, mein Narrativ von Geschichte trifft da auf ein ganz anderes und ich bin richtig ins Schwitzen gekommen und ich habe schon damals mit Menschen gesprochen, wo ich gesehen habe, da wird eine ganze Generation anerzogen, die sozusagen apolitisch ist, die immer sagt so, nee, ach mit Politik, da beschäftige ich mich nicht mit und so, lieber mal sich nicht aus dem Fenster lehnen, lieber mal, also sozusagen dieser Rückzug ins Private oder auch in Minsk, das hat mir richtig das Herz gebrochen, weil ich gesehen habe, so ja, aber ihr habt doch auch diese Tradition, also in Russland beispielsweise Sacharow, der Stamm Mandelstamm, das, was ich sozusagen daran so schätze. Und also ich hab es schon gesehen und ich habe das tatsächlich dann beim Wiederlesen der Texte auch gesehen, dass es diese Linien, die darauf schon verweisen irgendwie.
Und schon vorher, 2014, dann nehmen Sie die Ereignisse in Kiew auch in den Blick und die Demonstration auf dem Maidan, die brutale Staatsgewalt, viele Tote hat es gegeben und Ihr Entsetzen ist groß. Das passiert jetzt in Europa, schreiben Sie, und Sie fürchten, dass die EU wieder nichts ausrichten wird hier 2014. Man, haben Sie denn heute das Gefühl, dass die Staatengemeinschaft also besser, entschiedener, angemessener handelt?
Ja, also ich finde sie immer noch, also ich glaube bei vielen Politikern und Politikerinnen ist es noch nicht so ganz angekommen, wie gefährlich die Lage ist. Und zwar, es ist sozusagen nicht nur ein Angreifer von außen, sondern das hängt ja zusammen mit bestimmten Kräften innerhalb von Europa, also mit bestimmten faschistischen und so Bewegungen, wo ich so das Gefühl habe, dass sozusagen die Gefahr ist eine großflächigere und eben die verbündet sich jetzt praktisch mit so einer globalen Situation, in der immer mehr wie so eine Art Trennung global auch zu sehen ist. Und Russland zum Beispiel weiß das sehr zu nutzen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist nach wie vor, meine ich, noch nicht so ganz angekommen bei den Regierenden. Es gibt zwar immer wieder welche, die, also vor allen Dingen die osteuropäischen, der französische Minister, also Herr Macron, der hat da irgendwie scheinbar auch so ein bisschen einen klareren Blick, aber ich persönlich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das bei denen angekommen ist.
Ihre Texte, die liest man schon mit Bedrückung eines Teils, weil sich schon wirklich so viel Tragisches ankündigt. Aber es gibt, wie ich finde, auch richtig schöne europäische Momente, zum Beispiel ein übergreifendes kulturelles Motiv, das ist Musik. In Israel, da hören Sie einen Song von Cat Stevens, in Ljubljana, Slowenien, da läuft in allen Cafés David Bowie, 2016 im Januar ist er gestorben. Später in Novosibirsk, Modern Talking in einem Vergnügungspark. Und Sie erinnern sich da dabei an eine Reise durch Australien, wo plötzlich im Autoradio U2 gespielt wurde. Und da sprechen Sie von einem spontanen Gefühl der Beheimatung. Das ist so ein schönes Wort. Aber auch eine Art McDonald's-Effekt. Was ist das für eine Empfindung, Herr Navrat? Ich habe spontan gedacht, ja, wenn was die Menschen verbindet, sind es die Klänge, die wir alle in den Ohren haben. Und man sagt, hey, komm, was für ein geiler Song.
Ja, die Popkultur, also generell Kultur, glaube ich, funktioniert so, dass sie uns irgendwie so verwurzelt, ne? Oder dass sie uns irgendwie wie so eine Art Gefühl von, ja, hier gehöre ich hin, das kenne ich. Und dieses Gefühl von, man ist irgendwo in der Fremde und dann hört man plötzlich ein Lied, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Also in dem Fall zum Beispiel im australischen Outback unter diesem Sternenhimmel, man weiß gar nicht mehr, wo ist man eigentlich im Nichts. Und dann kommt U2, With or Without You. Etwas, was ich aus der Kindheit extrem so irgendwie eingespeichert habe. Und dann ist man plötzlich wieder so in dem Leben, das man kennt und wo man sich eine Verbundenheit dazu erfüllt. Und ganz generell war es mir bei diesem Buch, weil es ja schon auch literarische Texte sind, und mir geht es schon auch darum, ich bin so ein bisschen auf der Suche nach, was verbindet uns denn auch in diesem Europa? Also wo habe ich das Gefühl, wir denken vielleicht heute über Europa schon ganz anders nach als in den 80ern beispielsweise oder in den 50ern. Und da gehört auf jeden Fall diese Popkultur natürlich dazu. Aber das geht viel tiefer. Das geht natürlich auch in die das gemeinsame Erlebnis von Geschichte und was für Schlüsse ziehen wir daraus. Ich glaube, wir sind heute natürlich in dieser Hinsicht schon viel weiter, auch intellektuell, als vor 50 Jahren.
Gucken Sie mal da hinten, da lacht schon der Wladimir Kaminer. Der überlegt gerade auch, welchen Song er vielleicht für ihn europäische Heimat ist. Herr Navrat, in Ljubljana, da haben Sie auch bei einer gemeinsamen Lesung ein dezidiertes Europa-Gefühl. Habe ich mir extra rausgeschrieben. Eine Solidarität von Autorinnen, Autoren. Man ist zusammen, verständigt sich über Literatur, man diskutiert, man lacht, man trinkt, man isst. Es gibt Ihnen also schon so einen europäischen Geist. Man muss ihn nur erzeugen.
Ja, ich glaube, der kommt ein Stück weit auch durch die gemeinsame Erfahrung. Also speziell in diesem Ljubljana-Kapitel, da geht es auch darum, dass dieser Neokapitalismus, der uns alle im Grunde genommen, das wird noch zunehmen, der uns irgendwie alle prekarisiert. Und daraus entsteht dann wiederum möglicherweise auch das Potenzial zumindest zu so einer Art neuer Solidarität. Und dieses Gefühl hatte ich speziell zum Beispiel in diesem Fall, weil das waren alles Leute, die dann zu dieser Lesung gekommen sind und die wirklich auf der Suche waren, die Fragen hatten, wie geht's jetzt weiter? Und sozusagen aus diesem gemeinsamen Gefühl des was können wir jetzt tun, erwachte auch eben so wie so eine Art, zumindest so ein kurzes Anklingen von Solidarität. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht romantisieren, weil ich meine, Europa ist wirklich auch ein abgrundtiefer Kontinent, auch mit seiner Außenpolitik und so weiter. Aber ich bin schon auch immer auf der Suche danach, so wo liegen dann eben doch die Momente, wo man Menschen begegnen kann. Also hier werden ja auch viele Porträts von Menschen, die ich getroffen habe, gezeichnet oder viele Begegnungen. Und darin sehe ich vielleicht das Potenzial, quasi das Hingehen, die Menschen kennenlernen, ins Gespräch kommen und die Erfahrungen teilen.
Matthias Navrat, danke, dass Sie bei uns waren.
Auch. Vielen Dank. Dankeschön.